geht um das Wir, gut, dass wir einander haben. Aber bevor es um das Wir gehen kann, muss es erstmal um das Ich gehen. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jeremia 31, Vers 3. Auf einem dieser Zettel steht dein Name. Ich frage nochmal, ob alle Zettel inzwischen vorne angekommen sind. Sonst ist jetzt noch Gelegenheit, einfach den Zettel damit hinzulegen, dass auch wirklich alle vorne liegen. Also auf jedem Zettel steht jetzt ein Name. Den hast du da vorhin draufgeschrieben. Und ich möchte gerne mit euch diesen Bibelvers aus Jeremia 31,3 einmal zusammensprechen. Das kannst du leise, halblaut oder laut sprechen. Und auf der nächsten Folie, die Laura da mal eben umdreht, anwählt, da sehen wir hier drei Pünktchen. Und diese drei Pünktchen, die stehen für deinen Namen. Und diesen eigenen Namen, den sollst du da jetzt einfach mal einsetzen. Es geht los. Ich habe dich, Frank, je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und das probieren wir gleich noch einmal. Ich habe dich, Frank, je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und weil es so schön war, gleich noch ein drittes Mal, und da kannst du deinen Namen mal richtig laut sagen. Ich habe dich, Frank, je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, dieses Wort ist ja weitaus mehr als irgendein schöner Kalenderspruch. Es ist eine Botschaft von Gott selbst und es ist unglaublich gehaltvoll. Dieses Ich ist Gott. Gott spricht hier von sich. Und dieses Dich, das bist du. Und wir finden hier gleich drei Wahrheiten in einem Satz. Erstens, aus lauter Güte. Bitte einmal die nächste Folie. Das ist das Wesen Gottes. Gott ist gut. Oder anders gesagt, alles, was gut ist, kommt aus Gottes Wesen, kommt von Gott. In ihm ist Wahrheit, Licht, Barmherzigkeit, Weisheit, Gerechtigkeit, Langmut, Liebe. Gott ist nicht taub, er ist nicht blind, er ist nicht grausam, er ist nicht ungerecht, er vergisst dich nicht. Er knüpft keine Bedingungen an seine Liebe. Er bevorzugt niemanden. Er ist nicht beleidigt. Er wird dir nicht ans Auswischen, weil du versagt hast. Er hält seine Versprechen. Gott ist gut. Aus lauter Güte. Das ist das Wesen Gottes. Und ein zweites, bitte die nächste Folie. Ich habe dich je und je geliebt. Je und je, das ist noch so eine Formulierung aus der Zeit Martin Luthers. Und je, das heißt nichts anderes als immer. Also je und je, immer und immer. Er hat dich geliebt, als du ein Kind warst. Er hat dich als jungen Menschen geliebt. Er liebt dich auch als älteren Menschen oder er wird dich als älteren Menschen lieben. Und er liebt dich auch, er wird dich lieben, wenn du ganz alt bist, wenn du auf fremde Hilfe angewiesen bist, wenn du gar nichts mehr leisten kannst und tun kannst, als einfach nur einzuatmen, auszuatmen, zu schlafen und ab und zu vielleicht ein paar Worte noch zu reden. Auch dann liebt dich Gott. Immer heißt aber auch, er hat dich auch geliebt, als du nicht auf seine Stimme gehört hast. Als du es versäumt hast, einen anderen Menschen Gutes zu tun und ihn auf Gott hinzuweisen. Er hat dich geliebt, selbst als du böse Worte geredet hast, selbst als du untreu geworden bist, selbst als du nur an dich selbst gedacht hast und dich hast gehen lassen. Ja, auch wenn du dich gehen lässt, er lässt dich nicht gehen. Und die dritte Wahrheit, bitte die nächste Folie. Darum habe ich dich zu mir gezogen. Gott sagt nicht nur, ich liebe dich, er möchte auch, dass du in seiner Nähe bist und er in deiner. Das heißt, er will mit dir enge Gemeinschaft haben. Das klingt vielleicht ein bisschen ungenau, deshalb gebe ich jetzt mal ein Beispiel. Also du kannst etwa sagen, ich habe ein Herz für schwerbehinderte Kinder. Ich glaube, jedes Leben ist wertvoll, es kommt nicht auf Leistung an. Wir können sogar vieles von diesen Kindern lernen. Alles gut und richtig. Aber würdest du deshalb auch sagen, ich habe dich zu mir gezogen, mein liebes Kind, ich lasse dich in meinem Haus wohnen, ich richte meinen ganzen Alltag nach dir aus, ich mache dich sauber und füttere dich, auch wenn du schon 16 Jahre alt bist oder 28 oder 35. Ich mache einen Kurs für häusliche Pflege, einen Kurs für Sofortmaßnahmen. Ich reagiere sofort, wenn du in der Nacht anfängst zu schreien. Ich denke, ihr habt den Unterschied gemerkt. Du kannst sagen, dass du einen Menschen liebst, ja. Aber dieses Leben mit diesem Menschen zu teilen, das ist nochmal etwas ganz anderes. Und Gott sagt, ich habe dich zu mir gezogen. Aus lauter Güte. Ich habe es mir zugemutet, dass du immer wieder in die gleichen Fallen tappst und dass du, mein liebes Kind, mich immer wieder hängen lässt, wenn ich dich mal gebrauchen könnte. Ich habe es akzeptiert und ich nehme es in Kauf. Ich nehme es an mein Kreuz, dass du auch immer wieder mich und meinen Namen mit deinem Verhalten in den Schmutz ziehst. Und trotzdem lasse ich dich in meinem Haus wohnen. Ja, mehr noch, ich nehme dich in den Arm. Von mir kannst du dich nicht verstellen. Ich erhöre deine Gebete, ich höre dein Schreien. Ich tröste dich immer wieder, ich reiche dir die Hand. Und so heißt es also hier, und das nochmal auf der nächsten Folie, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Jetzt erinnere dich mal, wann hast du denn in deinem Leben oder hast du in deinem Leben zum ersten Mal persönlich erfahren, dass Gott dich liebt und er dich an sein Herz zieht? Viele Lebensgeschichten haben wir ja schon hier in diesen Räumen oft gehört. Wir haben oft einander mitgeteilt, wie wir Gott erfahren haben, zum Beispiel bei vielen, vielen Abendmahlsgottesdiensten, ja, wenn dann Glaubensberichte, Zeugnisse gegeben wurden oder bei Taufzeugnissen. Ich weiß von vielen von euch, weil ihr es mal erzählt habt, wie ihr das erste Mal zu Jesus gefunden habt, wie ihr Jesus persönlich begegnet seid. Und heute möchte ich mal erzählen, wie ich zum ersten Mal in meinem Leben Jesus persönlich erlebt habe. Ich war 11 Jahre alt und ich kannte so ziemlich alle wichtigen Geschichten aus dem Alten und dem Neuen Testament der Bibel. Und das kam daher, dass ich einfach mit meinen Eltern und meinem Bruder jeden Sonntag in die Baptistengemeinde in Würzburg gegangen bin und dort hatten wir eine engagierte Sonntagsschulleiterin, also Kindergottesdienstleiterin und ihre Mitarbeiter. Und die haben Sonntag für Sonntag ein tolles Bibelprogramm mit uns Kindern gemacht. Und gesungen haben wir auch ganz furchtbar viel. Ja, und so kannte ich eigentlich alles. Und dann hatte ich noch eine Kinderbibel. Da standen auch nochmal alle Geschichten drin. Die habe ich wirklich rauf und runter gelesen. War bestens im Bilde. Und dann bin ich mit meinem Bruder zum ersten Mal eine Woche allein auf eine Kinderfreizeit gefahren. Unsere Eltern haben uns gebracht, abgesetzt, dann waren die Eltern weg. Und wir waren alleine mit den anderen Kindern und mit dem Team, was diese Freizeit geleitet hat. Und dort ging es erstmal so zu, wie ich das kannte. Ja, okay, also gab natürlich gemeinsames Essen, gemeinsames Programm draußen, Spiele und so, aber natürlich auch Bibelgeschichten, Singen und so weiter. Das kannte ich ja alles schon, war nichts Neues. Aber eines war ein bisschen anders. Der Leiter dieser Kinderfreizeit, wir haben ihn damals genannt, das klingt jetzt sehr altmodisch, Onkel, ja, also Onkel Werner, haben wir gesagt. Dieser Leiter, der hatte so etwas, das hat ausgestrahlt, so eine Liebe zu uns Kindern und eine Liebe, dass wir Kinder Jesus finden. Das hat so seine ganze Persönlichkeit ausgemacht. Das hat man ihm den ganzen Tag irgendwie abgespürt. Und wenn er dann so etwas erzählt hat, dann hat er nicht nur Bibelgeschichten erzählt, sondern auch Geschichten, wie Menschen Jesus erlebt haben in Notsituationen oder in anderen Situationen. Und das kannte ich so noch nicht. Das hat mich irgendwie schon gepackt. Aber es war im Prinzip auch noch nichts anderes. Und dann an einem Abend, während wieder so eine Geschichte erzählt wird, auf einmal durchfährt es mich wie ein Blitz. Und ich kann das nicht erklären, was da passiert ist. Aber plötzlich habe ich gemerkt, und das hatte jetzt nichts speziell mit dieser Geschichte zu tun, die da erzählt wurde, ich habe plötzlich ganz, ganz deutlich gespürt, dass Jesus mich sieht, wie ich hier auf meinem Stuhl sitze, inmitten der 30, 40 anderen Kindern, mich sieht, mit meinem Namen mich anspricht und sagt, Frank, Jesus sieht mich. Und auf einmal merke ich, ja, dieser Jesus, von dem ich schon so viel gelesen habe, schon so viel gehört habe, der kennt ja auch mich und meinen Namen. Ich kann es nicht erklären, was da passiert ist, aber es hat alles verändert. Und jetzt könnte man sagen, naja gut, das ist dann halt so mal ein kindliches Erlebnis. Es gibt viele kindliche Erlebnisse. Das, was damals, als ich 11 Jahre war, angefangen hat, das ist bis heute noch die Grundlage. Es ist bis heute wichtig. Es prägt mich bis heute. Und ja, was habe ich dann gemacht? Das war immer so die Einladung von dem Onkel Werner, der hat gesagt, wenn jemand ein Gotteskind werden möchte, dann kommt doch bitte hinterher zu mir und dann werden wir zusammen beten. Und ich habe gedacht, ja, wieso, Gotteskind bin ich ja schon, weiß ja alles von Jesus, ich bin doch ein Gotteskind. Aber nachdem es wie so ein Blitz da durch mein Herz gegangen ist, da habe ich gewusst, jetzt hat Jesus mich gesehen. Jetzt hat Jesus sich quasi umgedreht und mir gewunken und gesagt, Frank, komm du auch. Und dann wusste ich, jetzt möchte ich ein Gotteskind werden. Und wir haben gebetet, das war alles ganz unspektakulär. Ich durfte dann teilnehmen an so einem kleinen Kinderbibelkurs, wo ich dann immer irgendwelche Fragen ausgefüllt habe und Antworten wieder bekommen habe. Und wie soll ich sagen, das hat mein Leben verändert. Habe auch meinen Bruder dann mitgenommen gleich am nächsten Tag, der hat dann auch dieses Gebet gesprochen. Und ich weiß nicht, was aus den anderen Kindern geworden ist. Und ich weiß auch nicht, was aus dem Onkel Werner geworden ist, aber ich weiß, dass Jesus mich mein ganzes Leben lang begleitet. Seitdem. Und ihr seht, dieses Je und Je, dieses Immer und Immer, das trifft auf mich zu, das trifft auch auf dich zu. Jesus Christus hat dich immer geliebt. Und er ruft, Er ruft persönlich. Es geht nicht nur darum, dass man irgendwie die Bibel kennt. Es geht darum, dass Jesus dein persönlicher Herr ist, dass du ein Kind Gottes bist. Deswegen habe ich mich auch gefreut, dass wir im letzten Jahr Joey und Emma getauft haben. Sie waren ja auch so ungefähr in dem gleichen Alter. Und ich nehme das ganz, ganz ernst und sehe, ja, das ist ein Anfang mit Jesus. Und das wird auch weitergehen in ihrem Leben. Und Jesus lässt sie nicht mehr los. Und sie können dann vielleicht auch in 30, 40 Jahren noch davon erzählen. Aber so schön das ist, was ist denn, wenn diese kindliche Nähe zu unserem Herrn Jesus weniger deutlich zu spüren ist und wenn sie vielleicht irgendwann verloren geht? Wir kennen ja auch in der Bibel viele Beispiele. Ich will das jetzt nicht so groß ausführen. Ich erinnere nur an den König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, der aber auf einmal in einer Phase seines Lebens Ehebruch begeht und den Mann, der Bathseba, umbringen lässt. Schwere Sünde. Und was dann erstaunt ist, dass als David das erkannt hat, was er da getan hat und dass er jetzt eigentlich selber verdient hat, umzukommen, zu sterben und dass er dann am Boden ist und weint, dass Gott ihm eine neue Chance gibt, trotz dieser schweren Sünde, trotz dieses Verbrechens, was er begangen hat. Ja, man kann von Gott wegkommen, man kann auch wieder zu Gott hinkommen. Es muss ja nicht immer so eine schwere Sünde sein, Gott sei Dank nicht. Viel wahrscheinlicher ist, dass es bei euch im Leben auch mal so einen schleichenden Prozess gibt, so weg von Jesus. Das ist, denke ich, nicht ungewöhnlich, dass man auch mal so etwas wegkommt von dieser Freude im Glauben. Und es vielleicht auch nicht mehr so genau nimmt mit bestimmten Dingen. Sich vielleicht gar nicht mehr so anders verhält wie ein Mensch, der Jesus gar nicht kennt. Die beiden letzten Jahre haben uns in Deutschland und auch weltweit ja als Christen schwer zugesetzt. Es gab Verbote von Präsenzgottesdiensten im Lockdown. Es gab und es gibt noch Beschränkungen. Abstand halten, geringe Anzahl von Besuchern. Singen nur mit Maske, gar nicht mehr singen, dann doch wieder singen mit Maske, kein gemeinsames Essen, dann doch wieder Kaffee trinken und so. Das hat uns sicherlich ziemlich durcheinander gebracht und irritiert und beeinträchtigt und auch den Mut ein bisschen genommen. Und wir haben auch gedacht, auf keinen Fall wollen wir hier ein schlechtes Beispiel geben als Gemeinde. Wir wollen auf keinen Fall in den Verdacht kommen, hier die Freikirche wird zum Corona-Hotspot oder so. Aber auf der anderen Seite, ja, was dürfen wir denn noch? Können wir denn noch Abendmahl feiern? Dürfen wir denn noch taufen? Sollten wir die Kleingruppen lieber ausfallen lassen? Was ist überhaupt mit dem Kindergottesdienst? Also dieses Corona-Thema, das hat uns begleitet und begleitet uns immer noch. Ich sag mal, es nervt. Was für die einen die Freiheit eines Christenmenschen ist, ja, hat mal Luther so eine Schrift geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Und heute wäre das vielleicht einander nahe kommen, sich nicht hinter Masken verstecken und so. Das ist für die anderen Leichtsinn und Rücksichtslosigkeit. Und wo dann wiederum die anderen sich besonders vorsichtig verhalten, geschlossene Räume lieber meiden. Da würden die einen sagen, ach, du hast ja kein Gottvertrauen und eigentlich hast du ja nur keine Lust, zum Sonntagsgottesdienst zu gehen. Ja, und da kann es natürlich passieren, dass wir uns übereinander ärgern, die Gemeinschaft meiden, seltener miteinander Gott preisen, seltener etwas von Gott hören und allmählich kühlt so mein eigener Glaube ein bisschen ab. Allmählich ist so diese Beziehung zu Jesus nicht mehr so, wie sie gewesen ist. Aber Gott sei Dank, er hat einen längeren Atem. Ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Und auch wenn wir von Bekehrung sprechen, von einer Entscheidung für Jesus, ich entscheide mich für Jesus, in Wirklichkeit ist es andersrum. Nicht ich habe mich für Jesus entschieden. Jesus hat sich für mich entschieden. So war es zum Beispiel auch bei Simon Petrus. Ihr kennt die Geschichte und ich habe vorhin gesehen, da hängt ja schon das Bild, ein Bild mit der neuen Jahreslosung. Und nächsten Sonntag werden wir über diesen Vers dann auch eine Predigt hören von Matthias Valenta. Aber ich habe schon mal das Bild betrachtet und da sehe ich Jesus auf einem Boot stehen. Und ich denke, das ist genau die Szene, an die ich jetzt hier auch gedacht habe, nämlich Petrus, Simon Petrus und Jesus. Da drängen sich viele Leute um Jesus herum und die sind ihm einfach nicht von der Seite gewichen. Er steht am Ufer des Sees Genezareth, fast hätten sie ihn ins Wasser gedrängt. Da sieht Jesus zwei Fischerboote und er steigt in das Boot von Simon und bittet ihn, rudere mich doch ein wenig hinaus, dann kann ich besser sprechen zu den Leuten. Und Simon ist gewissermaßen einfach nur der Taxifahrer für Jesus. Jesus predigt laut vom Reich Gottes. Die Leute hören zu, auch Simon hört zu. Und als Jesus fertig ist, da fordert er ihn und seinen Fischerkollegen auf, noch ein bisschen weiter hinauszufahren. Warum? Jesus hat sich Simon und seinen Bruder Andreas und die Brüder Jakobus und Johannes im anderen Boot ausgesucht. Er hat sie schon immer geliebt. Er möchte sie jetzt zu sich ziehen und er möchte sie segnen. Wie macht er das? Ihr wisst, sie haben in der Nacht erfolglos versucht, etwas zu fangen. Und eine Nacht ohne Fischfang bedeutet für sie Hunger am nächsten Tag. Bedeutet Selbstzweifel, Ärger, Mutlosigkeit. Und jetzt kommt dieser Meister, der so gut predigen kann, aber bestimmt noch nie bei einem Fischfang dabei war. Und er behauptet, man könnte jetzt und hier am helllichten Tag, wo alle Fische sich bekanntlich vor dem Schatten der Boote davon flüchten, jetzt einen Fang machen. Wer ist denn jetzt hier eigentlich der Experte? Und dass Petrus sich dann trotzdem auf diesen Vorschlag einlässt, das ist Glaube. Meister, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen, aber auf dein Wort hin will ich das Netz auswerfen. Und ihr kennt die Geschichte, die Fischer, die machen einen Fang, wie sie ihn in ihrem ganzen Leben noch niemals erlebt haben. Dieser Fang ist so groß, dass sie die Fische schier nicht in ihr Boot hineinbekommen. Und Petrus fährt der Schrecken in alle Glieder. Er fällt auf die Knie und sagt, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Und das ist Demut. Das ist Kapitulation vor Gott. Ich habe dir doch nichts zu bringen. Was willst du denn mit so einem wie mit mir? Simon sagt nicht, ja Jesus, gut, dass du zu mir gekommen bist. Ich habe so einiges drauf. Ich bin, wie du weißt, Experte im Fischfang. Ich könnte die Lebensmittelversorgung für dein Projekt übernehmen und sicherstellen, dass du und deine Mitarbeiter euch um nichts kümmern musst, wenn es um das tägliche Brot und den täglichen Fisch geht. Und Jesus, ich habe Erfahrung in der Führung eines Familienbetriebs. Ich habe den Überblick über unseren Wochendienstplan und ich weiß, wie man Mitarbeiter motiviert. Also wenn du mal später vorhast, die erste Gemeinde in Jerusalem aufzubauen, dann könnten meine Fähigkeiten und meine Erfahrung von einigem Nutzen sein. Nein, so läuft es nicht. Nicht Simon hat sich bei Jesus beworben, sondern Jesus hat Simon erwählt. Er hat ihn schon immer geliebt und an sein Herz gezogen. Und Simons Haltung ist, ich bin ein sündiger Mensch, ich habe dir nichts zu bringen. Und Jesus zieht Simon zu sich aus lauter Güte. Und das gilt auch dir. Das gilt jedem hier in diesem Raum, in diesem Präsenzraum, in diesem virtuellen Raum. Jesus hat dich schon immer geliebt, je und je geliebt. Und er möchte dich zu sich ziehen aus lauter Güte. Punkt. Du hast nichts zu bringen. Jesus liebt dich und er möchte in dein Leben treten. Und wenn du ein bisschen weggekommen bist von ihm, dann möchte er jetzt wieder neu anfangen. Vielleicht hier und jetzt, vielleicht am Anfang des neuen Jahres wieder einen Neustart mit dir machen. Und doch gibt es so viele Unterschiede bei uns und bei denjenigen, die Jesus in sein Haus aufgenommen hat, in seinen Jüngerkreis aufgenommen hat. Gucken wir uns mal kurz noch die Jünger an und jetzt komme ich mal vom Ich zum Wir. Was haben denn zum Beispiel diese vier kernigen Fischer aus Galiläa mit dem Zolleinnehmer Levi zu tun oder auch Matthäus genannt? Also diesen Typen, der sich mit der Besatzungsmacht den Römern zusammengetan hat und die eigenen Leute, also die Israeliten, durch überhöhte Zollgebühren einfach abzockt. Also was haben so redliche Fischer mit diesen, ich sage mal, Betrüger, Gauner zu tun? Und was verbindet wiederum diesen Levi, auch Matthäus genannt, mit dem anderen Simon, der den Beinamen der Zelot trägt? Von ihm hören wir nicht so viel wie von Simon Petrus, aber er war auch bei den 12 Jüngern. Und der Zelot, das griechische Wort Zelot heißt Eiferer. Und gemeint ist damit ein gewaltbereiter politischer Aufrührer, der die Römer von ganzem Herzen hasst und sie bekämpft, wo er nur kann. Das passt doch nicht zusammen, solche Leute. Und dazu noch verschiedene Frauen, die Jesus als Jüngerinnen ebenfalls nachgefolgt sind. Ehrbare Frauen mittleren Alters, auch die Mutter zum Beispiel von Johannes und Jakobus mit dabei, aber auch ehemalige Prostituierte. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Hat sich Jesus bei der Zusammenstellung seiner Jünger und Jüngerinnen nicht ein wenig vergriffen? Später, als Jesus längst auferstanden ist und die Gemeinde in Jerusalem und anderswo wächst und wächst, da zeigen sich solche Spannungen ganz deutlich. Da werden verwitwete Frauen nicht jüdischer Herkunft bei den Unterstützungsleistungen benachteiligt. Das heißt, hier gibt es irgendwie ein Zweiklassensystem bei den Witwen, die jüdischen und die nichtjüdischen Witwen. Und dann gibt es ständig Konflikte um die Befolgung oder Nichtbefolgung der Speisegesetze des Mose. Die einen sagen, muss man sich weiter dran halten, die anderen sagen, nein, wir haben doch jetzt Freiheit in Jesus, brauchen wir nicht mehr. Auch die Frage, ob man das Ritual der Beschneidung, welches in den Gesetzesbüchern des Mose beschrieben ist, weiter einhalten muss, führt zu Gemeindespaltungen. Und geistliche Leiter kriegen sich in die Wolle, als Paulus, der gerne mit dem Kopf durch die Wand geht, den Petrus, der es sich möglichst mit niemandem verderben möchte, als Paulus den Petrus offen kritisiert. Ausgerechnet den Petrus, das geht doch nicht. Das war doch der erste Jünger. Und so weiter und so fort. Und trotzdem war das alles die Gemeinde Jesu. Und sie ist es noch heute. Amen. Ja, Jesus hat uns je und je geliebt und uns praktisch in unserer Verschiedenheit als Gemeinde zusammengestellt. Und da zählt nicht die unterschiedliche kulturelle Herkunft. Paulus sagt zum Beispiel, in Christus ist nicht Grieche und nicht Jude. Es zählt nicht der Beruf, es zählt nicht die soziale Schicht oder der Besitz. Wusstet ihr, dass in den ersten Gemeinden tatsächlich Villenbesitzer mit großen Landgütern zusammen Abendmahl gefeiert haben mit ihren eigenen Lohnarbeitern, mit ihren eigenen Sklaven und Sklavinnen? Da könnte man auch denken, das geht doch eigentlich gar nicht, das passt doch nicht zusammen. Doch, das passt. Es zählt doch nicht das Geschlecht. Paulus sagt, in Christus ist nicht Mann und Frau. Ja, viele sehen in Paulus ja irgendwie so einen Frauenfeind. In Wirklichkeit hatte Paulus bei der Aufzählung seiner Mitarbeiter im Römerbrief ein Drittel Frauen genannt. Und das war in der römischen Gesellschaft ganz und gar ungewöhnlich. Also hat sich Paulus eigentlich vielmehr schon an Jesus Christus orientiert, als an der Gesellschaft, die damals die Regeln gegeben hat. Mit anderen Worten, in der Gemeinde mit Christus als unserem Haupt finden auch wir Menschen in unserer Unterschiedlichkeit wieder zusammen. Und Gott, er ebnet die Unterschiede ein und zeigt uns, dass jeder gleich viel wert ist. Ich fasse mal zusammen. Erstens, Gott ist voller Güte. Er hat dich schon immer geliebt. Er möchte mit dir eine enge Gemeinschaft haben. Zweitens, Gott hat dich bereits für sich ausgesucht. Wenn er in dein Leben eintritt, dann glaube ihm, so wie Simon Petrus Jesus geglaubt hat. Erkenne einfach demütig, dass Gott dich nicht wegen deiner Fähigkeiten wählt, sondern trotz deiner Unvollkommenheit dich annimmt. Und drittens, verstehe, dass er auch die anderen gewählt hat und mit all ihren Unterschieden und all ihren Eigenheiten trotzdem zusammen mit dir selbst in seiner Gemeinde zusammengestellt hat. So lasst uns also einander annehmen, wie Christus uns angenommen hat. Lasst uns darum beten, dass unser Glaube an Jesus in diesem neuen Jahr wieder anfängt, hell und warm zu strahlen. Und dass Gott uns in der Gemeinde ein Herz voller Liebe füreinander schenkt. Amen.